50 Jahre danach. Der Woodstock-Tag auf Radio 1.
Wenn wir in diesem Augenblick im Zeitkanal genau 50 Jahre zurückreisen und in Bethel auf dem Acker des Woodstock-Festivals landen, dann sehen wir noch keine einzige Band auf der Bühne, denn es ist früh morgens. Hunderttausende sind schon vor Ort und viele helfende Hände sind dabei, die Bühnen zu bauen, ein Dorf im umliegenden Wald einzurichten und nicht zuletzt auch damit beschäftigt, für Verpflegung zu sorgen. Christa war damals jung und gehörte zu jener Crew, die für das, was wir heute als Catering bezeichnen würden, beim Woodstock Festival stand. Heute ist sie Ärztin und jetzt hier bei uns im Studio, um uns von ihrem Weg von Berlin nach Bethel und ihren Erinnerungen an das Festival aller Festivals zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier rausgekommen sind. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wo beginnt denn Ihre Reise von Berlin nach Bethel?
Im Januar 1968.
So früh, 1968 im Januar, da war das Woodstock-Festival noch gar nicht auf irgendeinem Plakat zu sehen. Was war damals der Anlass, nach New York zu gehen?
Ich war vorher ein Jahr in Frankreich und sprach fließend Französisch und hatte jetzt vor, fließend Englisch sprechen zu lernen. Und es hatte mich ein Plakat von New York fasziniert. Die Bauten dort fand ich überwältigend und ich wollte die mit eigenen Augen sehen.
Was war das für eine Zeit für Sie? Also Sie haben gesagt, es war vor allem die Architektur, das, was gebaut wurde in New York, was Sie angezogen hat. Aber ja, das war ja auch eine Zeit, wo viele von einer anderen Welt, von einer anderen Gemeinschaft geträumt haben. Sind Sie da auch, sage ich mal, reingerutscht damals in New York?
Zunächst habe ich mich einfach nur so treiben lassen, die ersten 4 Monate, und habe ganz viel Radio gehört. Und bin sehr viel draußen gewesen, vornehmlich in Greenwich Village, Washington Square Park. Und da war immer etwas los. Bin durch die Straßen gegangen, habe viele kulturelle Ereignisse wahrnehmen können.
Greenwich Village steht ja nun auch mal für Hippie-Ära, Folkmusiker, die plötzlich aus dem Boden wie Pilze schossen. Also auch eine wilde Zeit.
Genau. Und das hat mich ja gerade so begeistert. Und der George Washington Square Park, der sah zum damaligen Zeitpunkt auch völlig anders aus. Da gab es nur Büsche ungeordnet. Es war ein riesiger Brunnen in der Mitte und dort waren auch immer Musiker. Dort war es auch üblich, dass zum Beispiel Weiße und Schwarze sich dort getroffen haben. Das war damals nicht so selbstverständlich. Und dass viel politisch diskutiert wurde und viel gelauscht wurde den Musikern.
Und diese ganze Kultur aus dem Greenwich Village, die ist ja quasi auch ein bisschen mitgereist zum Woodstock Festival. Und da würde ich jetzt auch gerne mit Ihnen hinreisen. Denn natürlich fragen wir uns schon seit Anbeginn dieses Interviews und die Hörerinnen und Hörer auch, wie Sie dann nach Woodstock gekommen sind. Also welche Geschichte steckt dahinter?
Ich habe also etwas anders gelebt als in Berlin. Ich bin oft morgens zu einem Diner gegangen, habe ausführlich gefrühstückt und da war auch David's Potbelly. Und das war aber ein sehr kleiner Laden, maximal ein Angestellter und natürlich der Chef. Und der sagte dann irgendwie, zu meinem Freund und zu mir, wie wär's denn, ich muss da irgendwie nach Woodstock und soll da Künstler versorgen, kommt dir da mit? Oder ja, haben wir gleich gesagt, ja, machen wir. Und sind dann dementsprechend sehr früh losgefahren. Das heißt also 3 Tage vor dem eigentlichen Festival. Und da war alles frei. Es war sehr einsam und war sehr ländlich und wir wunderten uns immer, wo denn nun das Festival stattfinden soll. Und plötzlich schreiben wir fast gleichzeitig auf und sagen, guck mal da, das muss es sein, weil da hämmerten ein paar Handwerker an dieser großen Bühne. Und dann konnten wir mit unserem Wagen ganz bequem ranfahren, wo auch dann Essen zubereitet werden sollte, wobei das nicht jetzt ein tolles, großartiges Menü war, sondern alles einfach.
Für wen war denn das? War das jetzt für alle Festivalbesucherinnen und Besucher oder war das jetzt das Essen, was zum Beispiel für die Künstler und Mitarbeiter
gemacht? Genau, war für Künstler und Mitarbeiter.
Also das, was wir heute Backstage-Bereich nennen, ne?
So ist es.
Wie groß war denn die Küche? Also wie viele Leute haben da gearbeitet?
Es war nicht so sehr groß. Mhm. Und es war eigentlich der Chef sozusagen, was er schon in New York, in Greenwich Village sozusagen gewöhnt war. Einfaches Essen.
Also Hot Dogs zum Beispiel.
Ja, Hot Dogs, Eier, Schinken.
Okay.
Ja.
Gut. Wie gut war das organisiert? Also es gab ja dann irgendwann Engpässe, das wissen wir heute aus den Geschichtsbüchern, auch unter anderem, weil die Verkehrswege dann einfach blockiert waren und völlig nichts nachgeliefert werden konnte.
Ja.
Also wie lief das dann im Laufe der Tage, als plötzlich nur noch so ein paar Eierschachteln im Regal zu sehen waren?
Es kam sehr plötzlich der Gedanke auf, uns fehlen ja Nahrungsmittel. Und dann sagte er so, naja, also fahrt doch mal los und treibt doch mal Eier auf. Na, das haben wir vielleicht, also ein paar Meter haben wir geschafft. Das war natürlich völlig unmöglich. Und es das war ja dann so, dass auch diese Hunderttausende auch durch die Luft teilweise versorgt wurden. Also ich kann mich an kein Hungergefühl zu keiner Zeit erinnern, aber die Besucher, die waren schon dann ziemlich aufgeschmissen. Und da war ja so ein Trupp von der Hawk Farm.
Genau, das müssen wir nochmal erzählen. Die Hawk Farm war so eine Hippie-Gruppe, ne?
Ja.
Die auch extra gekommen
genau
war nach Woodstock oder nach Bethel, um dort auch die Security zu unterstützen, aber auch an der Verpflegung zum Beispiel.
So ist es. Und die haben das sehr lustig und sehr schön gemacht. Und sie bekamen dann sozusagen aus der Luft so die Ingredients für irgendwelche Brei, Frühstücksbrei und so etwas. Aber es war sehr beschränkt, aber hat allen, glaube ich, ganz fantastisch geschmeckt.
Also es gab quasi eine Luftbrücke. Christa war in Woodstock dabei und ist hier bei uns heute zu Gast am 15. August. 50 Jahre genau ist es her, dass auf einem großen Acker in Bethel ein historisches Festival begann. Wir reden gleich noch ein bisschen darüber, wie historisch denn das eigentlich ist, wenn man wie Christa selbst dabei gewesen ist.
Let's welcome Mr. Richie Havens.
Das machen wir. Richie Havens mit seinem improvisierten Meisterwerk beim Woodstock Festival. Freedom. Kein schlechter Auftakt für ein Festival, oder? Am 15. August 1969 ging es mit Richie Havens los und wir haben ihn gehört mit seinem Song
Vom Acker zur Legende. 50 Jahre Woodstock auf Radio 1.
Als Richie Havens am ersten Festivaltag in Woodstock von der Bühne ging, war er total durchgeschwitzt. Man kann das sehr schön heute noch sehen in der Dokumentation. Er war tief beeindruckt von dem Blick, den er von der Bühne aus hatte. Der Vibe auf dem Gelände war toll, wird er im aktuellen Buch von Woodstock-Mitorganisator Michael Lang zitiert. Und auch sonst gewinnt man bei der Lektüre dieses Buches bei allem Chaos, Verschiebungen im Programm, bei allem Regen, gewinnt man den Eindruck, das Festival war geprägt von einem großen Miteinander. Ob Christa, die damals das Catering mitgestaltet hat des Festivals, das auch so erlebt hat, das wüsste ich jetzt gern. Waren das aus Ihrer Sicht wirklich 3 Tage des friedlichen Zusammenlebens?
Ja, absolut. Die Menschen, die dort waren, lächelten sich zu. Es war sehr ruhig. Es war absolut nicht die geringste Gewalt spürbar. Und alle waren einfach nur begeistert. Es wurde also teilweise mitgesungen, aber auch ganz ruhig zugehört. Im Nachhinein haben wir gehört, 400.000, 500.000, noch ganz viele unterwegs, die gar nicht weitergekommen sind. Und das hat aber alles nicht interessiert, sondern einfach dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Alle waren irgendwie im positiven Sinn leicht schräg angezogen.
Und leicht drauf. Aber ich meine, das ist jetzt gar nicht so drogenmäßig, sondern drauf, weil das Festival sie in eine bestimmte Stimmung auch gebracht hat.
Ja,
aber war Ihnen nicht auch da schon irgendwie bewusst, haben Sie nicht schon gespürt, okay, das hier ist schon irgendwie ein historisches Ereignis?
Ja.
Ja.
Das schon, auf jeden Fall. Man war irgendwie so high im positiven Sinne, nicht durch Drogen, sondern einfach durch dieses Ereignis, dass so viele Menschen so friedlich dort zusammenkommen konnten und alles so absolut fröhlich ablief.
Jetzt haben Sie die Musik schon erwähnt, die natürlich auch irgendwie im Zentrum stand. Was, welche Auftritte haben Sie denn am stärksten beeindruckt? Hatten Sie Zeit neben dem?
Ja. Also um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir einfach sehr viel Zeit genommen. Ja, ich dachte, der Laden läuft mehr oder weniger bestens auch ohne mich. Spiegeleier over und so weiter, das konnte ich schon gar nicht, das wäre nur rumgeplatscht. Und deswegen habe ich mich da sehr schnell absentiert und bin einfach so, habe alles so auf mich wirken lassen.
Ja.
Also da war nicht die große Arbeit angesagt, sondern das absolute Vergnügen an der Musik. Sehr, sehr beeindruckend war Richie Havens, weil er ja stundenlang quasi gefühlt spielte und dann, als das ganze Repertoire durch war und er dann quasi nochmal liebevoll, aber energisch zurück auf die Bühne gebracht wurde, weil die ganzen Musiker noch nicht da, das war ja so voll dort und dann eigentlich kein ratloses Gesicht machte, sondern einfach nur friedlich über die Menge schaute und dann diesen fantastischen Song kreierte mit Freedom. Und das war auch so ein Wort, was genau in diesem Moment dort in diese Menge passte und wo natürlich ein wahnsinniger Rücklauf zu ihm auf die Bühne war und er natürlich dadurch wieder angefeuert, also auch wieder Gott sei Dank gar kein Ende fand, immer wieder dieses Wort fast mantramäßig in die Menge zu singen. Wow. Das war wirklich toll.
Da haben Sie uns jetzt nochmal schön hingeführt, direkt ins Festivalgeschehen. Ich möchte aber doch nochmal in den, nennen wir es ruhig nochmal so, Catering-Bereich. Gab es da Momente mit Künstlern und Künstlern, die besonders kurios waren? Also vielleicht die im Drogenrausch besonders großen Hunger verspürten zum Beispiel?
Nein, da kann ich nicht viel darüber sagen, außer dass mir Arlo Guthrie, der kam von der Treppe herunter und den habe ich sozusagen voll als Bild in mir aufgenommen. Aber ich habe, wenn es um Drogen ging, dann habe ich das mehr auf der Bühne gesehen und das passte aber in irgendeiner Form zu der Musik. Das war jetzt nicht etwas völlig Ungewöhnliches, aber so in diesem Bereich, im Catering-Bereich, da habe ich keinen gesehen. Okay. Und ich habe auch mit niemandem gesprochen.
Ich würde gerne noch mal wissen, was für Sie geblieben ist. Also gibt es Woodstock-Ideale, die für Sie bis heute Gültigkeit haben?
Ja, dass es zunächst einmal möglich ist, dass hunderttausende Menschen ganz friedlich und ganz entspannt miteinander Musik hören können, dass Woodstock angestoßen hat, dass man die Hippie-Bewegung nicht mehr so ignorieren konnte und dass von Woodstock aus etwas so in die Gesellschaft hineingetragen wurde, was nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte. Überhaupt, dass eben die Frauenbewegung mehr in den Mittelpunkt gekommen ist, dass man ein Naturbewusstsein hatte, dass man sich gefragt hat, wenn wir jetzt hier alle weg sind, dieser wunderbare Platz, der war ja wirklich magisch, weil es so ein bisschen leicht hügelig hochging, dann ist das für die Bauern natürlich erstmal ein Schock. Aber man hat überhaupt so ganz andere Überlegungen gehabt und die gingen eben in Richtung auch schon Umwelt im weitesten Sinne.
Woodstock aus der Sicht von Christa, die damals viele Menschen mit Essen versorgt hat, aber auch reichlich Zeit hatte, um das legendäre Festival in vollen Zügen zu genießen. Heute für uns hier auf Radio 1 ist sie mit uns auch im Zeitkanal auf wunderbare Weise zurückgereist. Vielen, vielen Dank, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben.
Sehr gerne.